Israel aktuell. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich bitte um Geduld. Erstens, was die Länge und Fülle heute angeht, und zweitens, dass ich zu den ganz aktuellen Sachen erst am Schluss komme, weil es gibt einige Zusammenhänge, die wir verstehen sollten. Und es geht um Wahrheit. Und die Strophen, die wir gesungen haben, sind aktueller, als wir denken, so wie das Buch Esther aktueller ist, als wir denken. Januar 2026, Holocaust-Gedenktag. Gedenkfeier an den Gräbern jüdischer Zwangsarbeiter. Rede des Bürgermeisters. Er spricht vom jüdischen Volk. Und dann die Aussage, Sie, das jüdische Volk, haben nicht aus der Geschichte gelernt. Nochmal, Sie, das jüdische Volk, haben nicht aus der Geschichte gelernt. Nur einer anwesenden Person fährt dieser Satz so durch Mark und Bein, dass es ihr schlecht wird und sie die Versammlung verlässt. Später spricht sie mit dem Bürgermeister, berichtet ihm von ihren Erfahrungen in Israel, auch Erfahrungen mit Holocaust-Überlebenden, bezeugt ihren Glauben an Jesus. Ob sie ihn überzeugen konnte, ist fraglich. Das, was der Bürgermeister in unseren Medien über das Vorgehen Israels im Gazastreifen erfahren hat, brachte ihn zu dieser Schlussfolgerung. Nachvollziehbar. Die Juden haben nicht aus der Geschichte gelernt, aber wir natürlich, oder? Titelseite der Jüdischen Rundschau, Februar 2026. Leitartikel: Die Vorzeichen einer zweiten Shoah sind bereits da. Shoah ist hebräisch und bedeutet übersetzt Katastrophe oder großes Unheil. Damit wird die Judenvernichtung unter Hitler bezeichnet. Ein anderer Ausdruck dafür wäre Holocaust. Das kommt vom Griechischen und bedeutet vollständig verbrannt. Juden als Brandopfer. Die Jüdische Rundschau schreibt, ich zitiere, nie wieder ist zu einer rituellen Phrase geworden. Aber die Shoah liegt nicht hinter uns, sie ist bereits unter uns. Heute ist nur noch die Existenz des Staates Israel eine Barriere gegen einen erneuten und globalen Versuch, das jüdische Volk zu vernichten. Nie wieder wird gesagt, während Juden zum Schweigen gebracht, vertrieben, angegriffen, boykottiert und ermordet werden, oft mit stillschweigender Zustimmung der sie umgebenden Gesellschaften. Der Antisemitismus der Nazis begann nicht mit den Gaskammern. Er begann mit Schweigen, höflicher Distanziertheit, mit Nachbarn, die wegschauten. Dieses Wegschauen, kalt, distanziert, mitschuldig, hat sich milliardenfach vervielfacht. Antisemitismus wird verstanden, entschuldigt und normalisiert. Bist du Jude? Sei still. Du weißt, wie es ist. Du bist ein Zionist, ein Völkermörder. Seit dem 7. Oktober 2023 sind soziale Umfelder, Institutionen und Medien mobilisiert. Opfer wurden zu Henkern, Juden werden als Nazis bezeichnet. Eine rot-grün-islamische Allianz hat eine reichhaltige, ausgeklügelte Propagandamaschine in Gang gesetzt, die Milliarden in die Verbreitung von Judenhass gesteckt hat. Ihr Ziel ist nicht Zweideutigkeit. Es ist Auslöschung. Tötet die Juden, tot den Juden, vom Fluss bis zum Meer. Die Sprache ist eindeutig. Dies wird heute nicht von einer zentralisierten Maschinerie durchgeführt, die Befehle von oben erteilt. Es geschieht von unten, durch die Gesellschaft selbst, durch ein allgegenwärtiges internationales Netzwerk der Indoktrination. Menschenrechte werden als Waffe eingesetzt, um Wahnsinn zu rechtfertigen. Soweit das Zitat mal aus der jüdischen Rundschau, Deutsche Monatszeitung. So unterschiedlich kann man die Wirklichkeit wahrnehmen. So wie der Bürgermeister oder wie die jüdische Rundschau. Die Juden. Sie sind anders als wir. Sie haben ein anderes Geschichtsverständnis. Immer noch sagen sie, als wir in Ägypten waren, als wir aus Ägypten auszogen, auch wenn das 3500 Jahre her ist. Und sie sagen nicht, als unsere Urgroßeltern in den KZs waren, sondern als wir in den KZs waren, auch wenn das über 80 Jahre her ist. Juden identifizieren sich mit ihrer Geschichte. Die Geschichte bestimmt ihre Gegenwart. Ja, und sie haben geschworen, das passiert uns nie wieder, was im Holocaust passiert ist. Wir lassen uns nie wieder so abschlachten. Und deshalb brauchen wir einen Staat, in den wir fliehen können und durch den wir uns verteidigen können. Und das tun wir. Und dabei wissen wir, ein verlorener Krieg wäre auch unser letzter. Er wäre das Ende unserer Existenz. Wenn überhaupt jemand etwas aus der Geschichte lernt und gelernt hat, dann sind es die Juden. Wir ganz gewiss nicht. Ich habe so ein paar Überschriften. Das erste war die Juden. Jetzt jüdisches Trauma und Israel heute. Der Holocaust war nach vielen schlimmen Erfahrungen durch die Jahrhunderte hindurch das Trauma der Juden. Ein Teil der Überlebenden hat nie darüber gesprochen. Ihre Kinder und Enkel wussten nicht, dass sie im KZ waren. Und doch zeigten die Nachfahren typische Traumata aus dem Holocaust. Man weiß inzwischen, Traumata vererben sich weiter. Und das führt bei den nachfolgenden Generationen mitunter zu Reaktionen, die man nur von diesen Traumata her verstehen kann. Ich sage das morgen nochmal ausführlicher. Wunden, die offen sind, tun halt weh als ein heiler Arm, da einer dran greift. Und das Geschichtsverständnis des jüdischen Volkes sowie seine Traumatisierung muss man berücksichtigen, wenn man die Reaktionen Israels auf Angriffe verstehen und einigermaßen gerecht beurteilen will. Ich sage nicht, dass alles richtig wäre, gar nicht. Ich sage nur, es braucht ein paar Hintergründe, um es zu verstehen, was da abgeht. Und man muss noch etwas verstehen, und da sind wir beim Kern des Konfliktes. Es geht im Nahen Osten nicht um Politik, es geht um Religion. Und deshalb lässt sich der Nahostkonflikt nicht politisch lösen, auch militärisch nicht. Es sei denn, man geht ganz radikal vor und davor schreckt Israel zurück. Worum geht es? Der Koran gesteht zwar den Juden ein eigenes Land zu, und trotzdem können Moslems und radikale Moslems erst recht die Existenz eines jüdischen Staates zwischen Jordan und Mittelmeer nicht akzeptieren. Warum? Dieses Land war einmal in muslimischer Hand. Die Osmanen regierten es. Und das bedeutet, es gehört ihnen für immer. Warum? Allahu Akbar. Allah ist größer. Allah ist größer als alle anderen Götter. Er ist größer als der Gott der Juden und als der Gott der Christen. Wenn Moslems ein Land wieder aufgeben müssten oder würden, wäre das eine Niederlage für Allah. Die kann es gar nicht geben. Eben weil Allah größer ist, weil er der Größte ist. Und deshalb dürfen keine Juden über ein Land herrschen, das einmal in islamischer Hand war. Punkt. Und deshalb, from the river to the sea, Palestine will be free. Das heißt, das ganze Gebiet von Jordan bis zum Mittelmeer muss judenrein werden. Und das ist Aufruf zum Völkermord, diese Losung. Und die Hamas hat offiziell erklärt, wir werden das, was wir am 7. Oktober 2023 getan haben, so oft wiederholen, bis es keine Juden mehr zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer gibt. Und wer wird beschuldigt, Völkermord zu begehen? Die Juden natürlich. Völkermord im Gazastreifen. Obwohl die Bevölkerungszahl dort seit dem 7. Oktober 2023 zugenommen hat. Ein merkwürdiger Völkermord also. Aber Ideologen und religiösen Fanatikern fällt so etwas nicht auf. Man kann ihnen nicht mit Fakten kommen. Und Fakt ist eben auch, die Juden können, wollen und werden das Land nicht aufgeben, das Gott ihnen zugeteilt hat. Sie haben nichts anderes, was ihre weitere Existenz sichern könnte. Und diesen Gegensatz, wirklich schlimmen Gegensatz zwischen muslimischem und jüdischem Anspruch kann kein Mensch lösen. Es geht um die Existenz des einzigen jüdischen Staates. Dagegen gibt es 56 islamische Staaten. Es geht im Nahen Osten um Religion. Das versteht der Westen nicht. Und letztlich geht es um einen geistlichen Kampf. Und der kann nur geistlich gelöst werden. Am Ende nur durch Gott selbst, haben wir gestern besprochen. Aber das verstehen leider auch die meisten Kirchen und Christen nicht. Aktuelles aus jüngerer Zeit. Was geschah am 7. Oktober 2023? Israel gedenkt des Yom Kippur-Krieges vor 50 Jahren und philosophiert darüber, wie es damals so überrascht werden konnte. Und erlebt genau dasselbe in zweiter Auflage. Etwa 3000 Terroristen und in ihrem Gefolge viele Zivilisten stürmen die israelische Grenze zum Gazastreifen, begleitet von einem Raketenhagel auf Israel. Auf brutalste Weise ermorden sie alles, was ihnen an Juden begegnet, vom Säugling bis zum Greis. 1400 Tote an diesem einen Tag. Seit dem Holocaust und in der gesamten Staatsgeschichte Israels sind noch nie wieder so viele Juden an einem Tag vernichtet worden. Dazu wurden 242 Bürger entführt, vom Kleinkind bis zum Greis- und Holocaust-Überlebenden. Die Hamas ging mit einer Brutalität vor, die ihresgleichen sucht. Mit ihren Bodykameras nahmen sie alles auf, übertrugen es live und stellten es in ihre sozialen Netzwerke. Israels Geheimdienst hat 50.000 Filme mit solchen Aufnahmen. Und Leuten, die diesen Aufnahmen gezeigt wurden, auch im Parlament, die sind ohnmächtig umgefallen. Wenn man es auf die Einwohnerzahlen umrechnet, war der 7. Oktober 2023 für Israel um ein Vielfaches schlimmer und ein viel größeres Trauma als der 11. September 2001 für die USA. Jetzt überlegt mal kurz, wie die USA reagiert haben. Wie konnte das alles geschehen? Wie konnte es sein, dass das Land mit der stärksten Armee auf kleinstem Raum, mit dem besten Geheimdienst der Welt, mit der besten Überwachungstechnik, mit befestigten, gesicherten und überwachten Grenzen einfach so überrumpelt, überfallen, überwältigt werden konnte, wie ein kleiner Junge im Schlaf? Wie konnten Geheimdienst, Armee und Regierung trotz Vorwarnungen so unvorbereitet sein? Kann man drüber nachdenken? Ich habe keine fertige Antwort. Ich denke, es hat auch etwas mit einem Gericht Gottes über Israel zu tun. Mein Eindruck. Nächste Frage, warum haben die nicht schneller reagiert, sondern waren wie gelähmt? Noch eine Frage, wie muss man die Politik eines Landes bewerten, wenn sie diese Ereignisse hervorbringt? Nämlich, 2005 hatte Israel den Gazastreifen unter Ariel Sharon geräumt, getreu der Parole Land für Frieden. Ergebnis der Praxis, Land für Raketen, Waffenlager und neuen Krieg. Genau dasselbe geschah übrigens im Libanon. Israel lernt doch nicht aus der Geschichte. Und noch etwas. 22 Jahre war der Hamas-Terrorist Yahya Sinwar in israelischen Gefängnissen. Er litt an einem Hirntumor. Israelische Ärzte retteten ihm das Leben. Und dann wurde er 2011 mit über 1000 anderen Terroristen freigelassen, und zwar für den einen entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit. Und am 7.10.2023 gab genau dieser Sinwar den Befehl für das Massaker im Süden Israels. Was ist also das Ergebnis, wenn Israel gefangene Terroristen freilässt? Wie hat Israel reagiert? Zunächst gar nicht. Die erste Reaktion war Schock und Erstarrung. Komplettes Staatsversagen. Retraumatisierung. Nach dem 7. Oktober 2023 ist Israel nicht mehr dasselbe Land wie vorher. Ein bekannter Israeli formulierte, in Israel ist seit dem 7. Oktober 2023 jeder Tag der 7. Oktober. Jeder Tag der 7. Oktober. Niemand hatte so eine Art neuen Holocaust im eigenen Land für möglich gehalten. Und die Illusion, so etwas passiert uns nicht wieder, wir lassen uns nie mehr einfach so abschlachten, diese Illusion ist geplatzt. Ja, und dann kamen doch militärische Reaktionen. Neben der aktivierten Raketenabwehr, die viel Schlimmes verhindert hat, wurde zurückgebombt. Es folgte der größte Einzug von Reservisten in der Geschichte Israels. Ziel war, die Geiseln freizubekommen und die Hamas bzw. ihre Kampffähigkeit und ihre Infrastruktur zu vernichten. Das sind eigentlich zwei miteinander unvereinbare Ziele. Geht nicht zusammen. Ein Problem war, die Kommandozentralen und die gesamte Infrastruktur der Hamas befanden sich 20 bis 40 Meter unter der Erde in einem Tunnelnetz von insgesamt 500 Kilometer Länge. Man spricht von der Metro in Gaza. Zum Vergleich, die Berliner U-Bahn bringt es nur auf 156 Kilometer. Und die Kommandozentralen befanden sich unter Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen und unter Einrichtungen der UNO. Kalkül der Hamas, das wird Israel nicht bombardieren. Und wenn doch, wird alle Welt Israel verurteilen und nicht uns. Und dieses Kalkül ging auf. Die eigene Bevölkerung diente als Schutzschild. Und so ein Schutzschild ist wirksamer als jeder Bunker. Der Unterschied zwischen Hamas und Israel ist, die Hamas benutzt ihre Bürger, um ihre Waffen zu schützen, und Israel benutzt seine Waffen, um seine Bürger zu schützen. Was konnte und kann Israel tun? Es gibt keine Armee der Welt, die die Zivilisten so zu schonen versucht und damit Feindesliebe praktiziert wie die israelische Armee. Nochmal, es gibt keine Armee, die so Feindesliebe praktiziert wie die israelische. Keine christliche Armee hat das jemals in der Geschichte so gemacht. Keine. Außer die Juden. Die Zivilbevölkerung wurde vorher gewarnt mit Anrufen, SMS und Flugblättern. Und so gab Israel die Ziele und Zeitpunkte seiner Angriffe vorher bekannt und forderte die Zivilbevölkerung zur Flucht auf. Ich habe Zahlen in der Fußnote. Aber das ist militärisch gesehen der größte Fehler, den man machen kann. So gewinnt man keinen Krieg. Einen Krieg gewinnt man oder gewinnt erstens, wer die Initiative ergreift und zweitens, wer den Gegner überraschen kann. Das sind die ersten beiden Grundsätze der Militärwissenschaft überhaupt. Aber die israelische Armee rief die Direktoren der Krankenhäuser an, um die Flucht der Patienten und des medizinischen Personals zu organisieren und damit auch die Flucht der Hamas-Kommandeure. Und Israel versorgte während des Krieges den Gazastreifen weiter kostenlos mit Wasser und Energie und schickte 1 Million Tonnen Hilfsgüter und Medikamente nach Gaza. Israel erlaubte fremde Hilfstransporte, sofern sie sich auf Waffen kontrollieren ließen, denn mit vielen dieser sogenannten Hilfstransporte kamen Waffen mit. Ihr Lieben, kein Land der Welt, keine Armee der Welt tat und tut so etwas in der Geschichte und in der Gegenwart. Niemand. Und niemand verschonte und verschont nach Möglichkeit so die Zivilisten des Gegners wie Israel. Niemand belieferte und beliefert seine Feinde mit Wasser, Energie, Lebensmitteln und medizinischer Ausrüstung. Aber die Welt schrie und schreit, es reicht nicht. Ihr tut nicht genug für eure Feinde, die euch erklärtermaßen ausrotten wollen. Ihr begeht Völkermord. Hallo? Wenn Israel im Gazastreifen Völkermord vorgehabt hätte, dann hätten sie das in 2 bis 3 Tagen erledigt. Punkt. So haben sie mit ihren Vorwarnungen und den nun nötigen Häuser- und Straßenkämpfen das Leben ihrer Soldaten aufs Spiel gesetzt und geopfert. Niemand tut so etwas, außer Israel. Was aber tat die Hamas? Sie stahl die Hilfslieferungen und ließ die eigene Bevölkerung hungern. Beziehungsweise sie verkaufte die Hilfsgüter, die sie kostenlos erhalten hat, zu überteuerten Preisen, um neue Waffen kaufen zu können. Sie verhinderte die Flucht ihrer Landsleute, denn sie brauchten sie als Schutzschild. Die Hamas war und ist interessiert an möglichst vielen toten Palästinensern und das aus 2 Gründen. Erstens, wer von Israel getötet wird, gilt als Märtyrer. Und Märtyrer kommen ins Paradies. Der einzig sichere Weg ins Paradies im Islam ist das Märtyrertum. Es gibt im Islam keine Heilsgewissheit. Kein Moslem weiß, ob Allah ihn annehmen wird, es sei denn, er stirbt als Märtyrer. Wie gut haben wir es da als Christen? Wir dürfen Heilsgewissheit haben und sollten sie haben, bitte. Und wenn nicht, klär das bitte. Zweitens, je mehr Tote es auf ihrer Seite gibt, desto größer ist der Sieg im Propagandakrieg. Und das funktioniert bestens. Abgesehen davon, dass man bei den Zahlenangaben sehr, sehr vorsichtig sein muss. Zum Beispiel wurden einmal mehr tote Kinder angegeben, als überhaupt im Gazastreifen lebten. Aber unsere Medien übernehmen ja fast alles, was die Hamas ihnen vorlegt. Ja, es starben Zivilisten. Und ja, jeder Einzelne ist einer zu viel. Der Unterschied ist, die Hamas tötet Zivilisten gezielt, beziehungsweise erkennt Juden und Israelis gar nicht als Zivilisten an, das sind für die keine. Und bei Israel sind es nicht gewollte, aber unvermeidbare Kollateralschäden. Und man sollte berücksichtigen, die Palästinenser im Gazastreifen haben die Hamas als ihre Regierung gewählt. Sie haben über das Massaker am 7. Oktober gejubelt. Sie haben teilweise mitgemacht. 80% von ihnen würden die Juden genauso abschlachten, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, ergaben Umfragen im Gazastreifen. Sie haben als Zivilisten jüdische Geiseln genommen und in ihren Privatwohnungen versteckt und sie gequält. Und wenn dann solche Zivilisten sterben, schreit die Welt auf. Nochmal, ja, es war schlimm. Und es starben auch Unschuldige. Aber wer ist dafür verantwortlich? Zahlen, die mir vorliegen und die einigermaßen glaubwürdig zu sein scheinen, sagen, Es gab etwa 34.500 Tote in Gaza, davon etwa 4.500 Zivilisten. Das ist eine Quote von 13%. Zum Vergleich, die durchschnittliche zivile Opferzahl in anderen Kriegen liegt derzeit bei etwa 90%. 13% gegen 90. Und wir stellen bitte mal nüchtern fest, wenn im Gazastreifen 34.500 Menschen sterben, schreit alle Welt und die UNO auf. Wenn die iranische Regierung Proteste im eigenen Land niederschießt und dabei 35.000 Menschen sterben, dann gratuliert der UNO-Generalsekretär diesem Mord- und Terrorregime zum 47. Jahrestag seines Bestehens. Das ist der Unterschied. Noch ein paar Vergleichszahlen. 800.000 Zivilisten wurden getötet, als die alliierten Streitkräfte das von Nazis beherrschte Deutschland bombardierten. 600.000 Tote gab es im syrischen Bürgerkrieg. 11.000 Zivilisten wurden getötet, als die von den USA unterstützten irakischen Streitkräfte Mosul von der ISIS zurückeroberten. Der Krieg gegen den Terror, den die USA aus Anlass des 11. September 2001 bis 2021 führten, kostete 4 Millionen Menschen das Leben. Wo war da der Aufschrei der Welt und anderer Regierungen? Wo waren da die Verurteilungen durch die UNO? Wo waren da die Aufrufe zu Waffenstillständen und wo wurden sie durchgesetzt? Nachdem die Welt teilweise zunächst nach dem 7. Oktober 2023 ihre Solidarität gegenüber Israel erklärte und Krokodilstränen vergoss, schwenkte die Stimmung sehr schnell um gegen Israel zugunsten der Palästinenser. Antisemitische Vorfälle sind weltweit sehr schnell um 500% gestiegen. Übrigens, zu einer Verurteilung der Hamas konnte sich die UNO nicht durchringen. Und dann läuft es seit 1948 im Grunde genommen immer nach demselben Schema. Kurz bevor Israel sein Ziel oder einen umfassenden Sieg tatsächlich erreicht, diktiert ihm die Welt, allen voran die USA, Verhandlungen und einen Waffenstillstand auf, den die Palästinenser oder Araber dann als ihren Sieg verbuchen. Ein Waffenstillstand, arabisch Hutna, bedeutet für Moslems nicht Frieden, sondern Kampfpause. Eine Pause, solange man zu schwach ist, um siegen zu können. In dieser Pause rüstet man wieder auf und rekrutiert neue Kräfte. Und wenn man wieder stark genug ist, ist man verpflichtet, hört bitte, verpflichtet, wieder zuzuschlagen, um hoffentlich diesmal zu gewinnen. So auch jetzt wieder, Verhandlungen wurden aufgenommen. Israel hat seine Geiseln mehrfach verzögert, lebendig oder tot, zurück. Für eine israelische Geisel erhielt die Hamas 60 ihrer eigenen gefangenen Terroristen zurück. Das ist ein gutes Geschäft. Einen Teil der Geiseln hat Israel allerdings selbst in waghalsigen Manövern befreit und zurückgeholt. Nun soll die Hamas ihre Waffen abgeben. Können gespannt sein, ob sie das tun, vermutlich ja eher nicht. Es kommt immer wieder zu Scharmützeln, auch im Gazastreifen. Eine internationale Truppe soll den Übergang und Frieden sichern. Wie das jetzt wirklich weitergeht, ist offen. Interessant ist noch, was am 7. Oktober 2023 losbrach, war eigentlich als Mehrfrontenkrieg unter der Führung des Iran geplant. Und der wäre möglicherweise Israels Ende gewesen. Die Hamas aber konnte nicht abwarten und ist vorzeitig vorgeprescht, was der Iran übrigens ziemlich übel genommen hat. Hat es schlimme Missstimmungen gegeben zwischen Hamas und Iran in der Folge. Aber auf diese Weise ist sehr viel Schlimmeres verhindert worden. Vielleicht immer noch Gottes Gnade in Gottes Gericht. Es folgten dann Angriffe aus dem Libanon von der Hisbollah, aus dem Gebiet, was Israel zurückgegeben hatte. Geschichte wiederholt sich. Aus dem Gebiet, in dem sich die Hisbollah gegen alle Vereinbarungen unter den Augen der UNO-Soldaten, die haben zugeschaut, und unter den Augen der libanesischen Regierung wieder eingenistet und eingegraben hat. Israel schlug zurück, besiegte die Hisbollah. Eine christliche Regierung übernahm die Kontrolle, allerdings leider mehr oder weniger unfähig, diese Kontrolle umzusetzen. Und so kam es immer wieder zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah. Israel hat weiter Waffenlager und so weiter bombardiert. Gleich noch mehr dazu. Es brennt ja dort jetzt wieder. Aber nochmal, das Existenz und die Sicherheit, das Existenzrecht und die Sicherheit Israels ist ja in Deutschland Staatsräson, sagt man. Ist es auch. Im Iran ist die Vernichtung Israels Staatsziel. Obwohl sie im Öl schwimmen, verfolgen sie ein ambitioniertes Atomprogramm und reichern Uran viel höher an, als es für friedliche Kraftwerke nötig wäre. Sie waren kurz vor der Herstellung einer Atombombe. Dazu legten sie sich ein Riesenarsenal an ballistischen Raketen an, die Atomsprengköpfe tragen können und die Israel erreichen können und übrigens auch weite Teile Europas und bald die USA. Wer eins und eins zusammenrechnen kann, womit heute schon viele überfordert sind, weiß, was das bedeutet. Wer bis drei zählen kann, erst recht. Und Israel zählt eben noch weiter als bis drei. Und so kam es im Juni 2025 zu einem Präventivschlag gegen die iranischen Atomanlagen mit einer Präzision und Sprengkraft, die bisher einmalig in der Militärgeschichte ist. Man spricht vom sogenannten 12-Tage-Krieg, denn nach 12 Tagen hat ihn Trump beendet, ziemlich schlagartig und überraschend. Israelische Flugzeuge, die zu weiteren Angriffen in den Irak bereits unterwegs waren, wurden zurückbeordert und kehrten um. Wie erfolgreich dieser Schlag wirklich war, ist umstritten. Atomanlagen wurden schwer beschädigt, viele Raketen und Abschussrampen vernichtet. 600 Tote, darunter hunderte von Soldaten. Wichtige Kommandeure und Atomwissenschaftler wurden gezielt getötet. Etwa 5000 wurden verletzt. In Israel gab es durch die Raketenangriffe, von denen die Mehrzahl erfolgreich abgewehrt werden konnten, 28 Tote und über 3000 Verletzte. Am Ende setzte sich die Erkenntnis durch in Israel, durch diesen Angriff wurden die iranischen Bemühungen um eine Atombombe um 4 bis 5 Monate verzögert. 4 bis 5 Monate. Und das hat bei vielen Israelis Frust und Verzweiflung ausgelöst, denn es war sehr klar, der nächste Krieg kommt sehr bald. Also was sollte das Ganze jetzt? Warum nicht das Problem mit einem Mal lösen? Und hier haben wir etwas vom Segen und Fluch der Abhängigkeit Israels von den USA. Ja, Iran rüstete jedenfalls sofort wieder auf und fuhr mit seinem Atomprogramm fort. Die Produktionsrate seiner ballistischen Raketen lag wieder bei 100 Stück pro Woche. 100 Stück pro Woche. Das bedeutete, in kurzer Zeit würde der Iran einen Grad an Bewaffnung erreichen, der einen Angriff gegen dieses Land oder die Kontrolle seines Atomprogramms unmöglich gemacht hätte. Denn ihre Gegenreaktion hätte die Welt in ein Chaos gestürzt, das nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre. Und die ganze Welt wäre zur Geisel des Iran geworden. Das war die Lage jetzt. Das muss man sich bitte klar machen. Ende September 2025 kam es zu den Protesten der iranischen Bevölkerung gegen die iranische Regierung. Das wurde blutig niedergeschlagen, 35.000 Tote, wie schon erwähnt. Keine UNO-Resolution dagegen, stattdessen Gratulation des UNO-Generalsekretärs. Dann jetzt im Februar neue Proteste. Dabei wie auch vorher schon eine merkwürdige Zurückhaltung unserer Standortmedien darüber zu berichten. Seit einer Weile liefen jetzt wieder Verhandlungen um Irans Atom- und Raketenprogramm. Ich zitiere den Sonderbeauftragten Steve Witkoff. Er sagt wörtlich: Beim ersten Treffen sagten uns beide iranische Unterhändler direkt und ohne Scheu, dass sie 460 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60% kontrollierten und sich bewusst waren, dass damit 11 Atombomben hergestellt werden könnten. Und das war der Ausgangspunkt ihrer Verhandlungsposition. Das heißt also, sie waren stolz darauf, dass sie alle möglichen Kontrollverfahren umgangen hatten, um an einen Punkt zu gelangen, an dem sie 11 Atombomben herstellen konnten. Parallel zu diesen Verhandlungen stationierten die USA etwa ein Drittel ihrer militärischen Schlagkraft um den Iran herum. Das ist so viel wie 2003 nicht mehr, seit dem Irakkrieg. Einmal sicher als Druckmittel. Aber vermutlich war auch klar, dass der Iran nicht nachgeben kann und wird und dass eine militärische Auseinandersetzung unvermeidlich ist. So war es schließlich, die Verhandlungen scheiterten. Es wurde ja viel und lange über einen bevorstehenden Angriff spekuliert. Am Schabbat, 28.02.2026, bei uns am Morgen im Iran schon Tag, begann er. Also nicht in einer Nacht, wie alle erwarteten. Das gehörte zum Überraschungsmoment. In einer Minute wurden 40 iranische Führer getötet, unter anderem das Staatsoberhaupt Ali Khamenei. Zielvorgabe war ursprünglich oder Parole 30 Führer und 30 Sekunden. Heute hat sich übrigens das Gremium getroffen, das die Nachfolge regeln wollte, das ist ein bestimmter Rat. Sie haben ihre Sitzung auch nicht überlebt. Die Aktion bekam den Namen Brüllender Löwe. Nach Angaben der IDF, also der israelischen Verteidigungsarmee, handelt es sich um den größten Luftangriff in der Geschichte der israelischen Luftwaffe. Rund 200 Kampfflugzeuge griffen nahezu zeitgleich etwa 500 militärische und strategische Ziele in West- und Zentral-Iran an. Zum Einsatz kamen hunderte Präzisionswaffen, basierend auf konkreten nachrichtendienstlichen Erkenntnissen. Die wussten genau, wann die Führer sich treffen, und dort haben sie dann reingeschlagen und mit diesem Angriff begonnen. Auf Khameneis Palast wurden 30 Bomben geworfen, die ihn und eine Anzahl seiner engsten Mitarbeiter im Bunker töteten. Ein erstes Ziel war die iranische Führung sowie die Raketenabwehr und die Raketenstellungen und Arsenale. Und danach, wenn die Lufthoheit gewonnen war, musste und konnte und sollte und soll das iranische Atomprogramm angegangen werden. Das Ziel der USA ist, so sagen sie es, die Beseitigung der ballistischen Raketen und ihrer Produktionsmöglichkeiten und die Verhinderung eines militärischen Atomprogramms. Gleichzeitig möchten sie dem Volk einen Raum öffnen, der einen Regimewechsel möglich macht. Aber die USA wollen diesen Regimewechsel nicht selbst herbeiführen, so hat es Marco Rubio erklärt auf einer Pressekonferenz. Iran begann 2 Stunden danach zurückzuschlagen. Es ist interessant, dass 2 Stunden lang nichts geschah. Das klang vorher anders in ihren Ankündigungen. Sie haben also zurückgeschlagen auf Israel und 7 umliegende arabische Staaten, in denen sich US-Militärbasen befinden. Das heißt, sie haben Irak, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und die Vereinigten Emirate beschossen. Dort erzielt der Iran viele Treffer. Das ist sehr wirksam, weil diese arabischen Staaten keine mit Israel vergleichbare Luftabwehr haben. Sie bombardieren auch die Ölanlagen in Saudi-Arabien und die Gasanlagen in Katar. Außerdem hat der Iran auf Zypern eine militärische Basis der Briten mit Drohnen angegriffen. Dann kann man fragen, sind die durchgedreht, sind die selbstmörderisch? Nein, das ist eine wohlkalkulierte Strategie, um den Konflikt zu internationalisieren, die Weltwirtschaft zu schädigen, die Weltordnung zu destabilisieren, die Koalition der Golfstaaten zu spalten und so die Welt dahin zu bringen, einen Waffenstillstand zu erzwingen. Heute Mittag hat ein Erdbeben der Stärke 4,3 die Region Gerash im Süden der Provinz Fars im Iran in einer Tiefe von 10 Kilometern erschüttert. Verteidigungsexperten äußerten sich besorgt, dass es sich dabei um einen Atomtest des islamischen Regimes im Iran handeln könnte. Sollte dies zutreffen, wäre das eine Bedrohung für die ganze Welt. Das ist im Moment der Stand im Iran und zwischen USA und Iran und Israel und auch die arabischen Staaten, die jetzt auch zurückschlagen. Die haben es angekündigt und tun es jetzt auch. Die stehen eher an der Seite Israels. Hätte man vielleicht nicht gedacht. Aber Iran und Schiiten und Sunniten-Araber, die vertragen sich nicht. Die nächste Front ist im Norden. Israel hatte die Hisbollah gewarnt, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Auch die libanesische Regierung hat es so ausgesprochen. Trotzdem hat die Hisbollah Israel angegriffen am Sonntag. Das hieß, der Waffenstillstand, der vereinbarte, ist endgültig zu Bruch gegangen. Und so hat Israel nun auch noch eine umfassende Operation zur Zerstörung der Hisbollah im Libanon begonnen. Die Bevölkerung wurde zur Flucht aufgefordert. Hisbollah-Stellungen werden bombardiert. Inzwischen sind auch schon Bodentruppen einmarschiert. Aussichten. Wie geht's weiter? Ich bin kein Prophet. Und so genau weiß es wohl niemand, weil niemand voraussagen kann, wann Präsident Trump einfällt und wie lange er bei seinen Einfällen bleibt. Was übrigens nicht heißt, dass er dumm oder nur spontan wäre, das muss ich auch mal sagen. Er weiß genau, was er will. Und er taktiert entsprechend. Das scheinen allerdings wenige zu durchschauen. Denn er taktiert, verhandelt und handelt wie ein Geschäftsmann mit amerikanischer Geschäftsmann-Mentalität und eben nicht wie ein Politiker in seiner Verwalter- und Bürokratenmentalität. Und deshalb kommen die miteinander nicht klar oder unsere Politiker mit ihm nicht klar. In der Theorie heißt es, wirklich führen können nur Militärs und Wirtschaftler, nicht Politiker, die verwalten. Das mal nebenbei. Das ist keine Werbung für Trump jetzt. Ich wollte es nur mal mit klarstellen. Es wird noch mit einer Zunahme der Militärschläge gerechnet. Das ist auch angekündigt. Die systematische Zerstörung von Raketen und Nuklearanlagen, die tief in den Bergen und in befestigten unterirdischen Komplexen verborgen sind, hat noch gar nicht begonnen. Also das eigentliche Ziel ist noch gar nicht angegangen worden. Schwere B-1, B-2 und B-52-Bomber-Einsätze stehen noch aus. Das sagen die USA auch. Das war jetzt nur Vorspiel. Und ich weiß nicht, was an Gegenschlägen noch kommt. Und ich hoffe in diesem Zusammenhang menschlich sehr, dass sich der Traum einer geistlich sehr fundierten und prophetisch vertrauenswürdigen Person nicht bewahrheitet. Und das würde Tel Aviv betreffen. Das heißt, in diesem Traum oder Offenbarung, was war von der sündigen Stadt die Rede? mit der offensichtlich Tel Aviv gemeint ist, aber ich hoffe, das trifft nicht ein. Ich sage nur, was ich sonst noch von vielen höre: Nach dem jetzigen Krieg rechnen viele mit einer Neuordnung des Nahen Ostens. Sie erwarten eine Zeit des Friedens, des Aufbaus, des Wohlstandes und der Sicherheit für Israel und den gesamten Nahen Osten. Wenn es dann käme, dürften wir uns mitfreuen, ganz klar. Der Preis ist trotzdem hoch. Biblisch gesehen wären das die Voraussetzungen dafür, dass es daran anschließend zu einer neuen, überraschenden Invasion gegen Israel aus dem Norden kommt. Darüber hat Hesekiel 38 und 39 geschrieben. Da steht so etwas. Und Ausleger rechnen mit einer Koalition aus Russland, der Türkei, dem Iran und anderen, die gegen Israel vorgehen. Deren Regierungen müssten also zumindest dann noch oder dann wieder israelfeindlich eingestellt sein. Wir können nicht in die Zukunft schauen, doch dürfen wir Gottes Verheißungen trauen. Wie es ausgehen wird am Ende, das haben wir gestern besprochen. Israel feiert heute Purim. Warum es das feiert, wurde durchs Buch Esther erklärt und habt ihr alle gehört. Israel feiert Purim unter erschwerten und besonderen Bedingungen, aber sie feiern auch in den Bunkern. Purim bedeutet im Grunde genommen Umkehrung der Verhältnisse. Umkehrung der Verhältnisse. Das heißt, was Haman und seine Kräfte den Juden antun wollten, geschah ihnen selbst. Das war in Persien, heute Iran, vor 2500 Jahren. Und es sieht dieses Jahr zu Purim so aus, als ob sich diese Geschichte wiederholt. Könnte sein. Gott steht zu seinem Wort. Und auch das Buch Esther steht nicht umsonst in der Bibel. Und wer Gott darin sucht, findet ihn. Man kann es auch so lesen, als ob Gott nicht drin wäre. Er kommt nicht ausdrücklich vor. Er kommt im Akrostichon vor. Es gibt Sätze, wo die den Gottesnamen haben und so weiter. Egal. Die Bibel sagt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, auch wenn man es manchmal denken könnte. Im persönlichen Leben wie im Leben Israels. Die Bibel sagt, wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Wer Israel richtet, wird gerichtet. Wer Israel antastet, tastet seinen Augapfel an, das heißt, das geht ins Auge. Das ist bis heute so. Und nach all den Gerichten und Umwegen wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. So sagt es Paulus, und das wird kommen. Das war jetzt viel. Vielleicht gegen manches, was wir zu denken gewohnt sind. Prüft es nach an authentischen Quellen, prüft es nach an der Bibel. Und betet, ja wie? Man muss nicht gegen Menschen beten, aber man darf immer beten, dass Gottes Name verherrlicht wird, dass Gott sich als Gott erweist, in Israel, im Iran, in der arabischen Welt und überall. Das ist immer ein gutes Gebetsanliegen. Gott, dein Name werde geheiligt, komme groß heraus, werde verherrlicht, werde gepriesen und dein Reich komme, weil nur dieses Reich Gottes diese schlimmen Dinge und alles drum und dran lösen wird und kann. Das ist so. Und dort ist unser Auftrag, dass wir da vor Gott einstehen. Und ich habe, denke ich, genug erklärt und es geht morgen auch nochmal darum, auch an der Seite Israels im Gebet vor Gott einstehen, dass Gott sich verherrlicht in diesem schlimmen Chaos und diesem schlimmen Leid. Soweit einmal.